Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist 9.19 Uhr und es ist Zeit für den Scouting Report, der euch wie immer präsentiert wird von Visa.
Dem offiziellen Partner der NFL.
Ohne Räuspern heute.
Yes.
Was ist denn mit dir los? Wir haben einiges zu besprechen, Herr Werner. Erstmal muss ich sagen, Primetime Football auf Twitch. Immer Mittwochabends. Leute, guckt mal rein. Bambus Björn hat mich zerstört, ey. Bambus Björn hat mich nach der Sendung zerstört. Hast du das gesehen?
Zu Recht.
Mit Ballwerfen.
Zu Recht,
ey.
Schulter. Also man muss ja ein bisschen Kontext hier reinpacken, ganz kurz. Der Bambusbjörn war beim ELF-Finale da, hat sich an dem Tag seine Schulter gebrochen beim Skateboardfahren. So, dann bei Primetime Football haben wir irgendwie gesagt, ey, nicht, dass Bambusbjörn ein Meme macht. Und dann hat Patrick einfach bei Primetime gesagt, ey, nicht, dass ich deine andere Schulter breche. Und dann hat er von Schlag den Star damals gegen Tim Wiese, hatte er eine Wurf-Challenge, wofür Patrick ja berühmt geworden ist.
Genau, ich bin für die Wurf-Challenge berühmt geworden.
Naja, nicht durch deine positive Leistung, sondern durch deine negative Leistung. Und dann hat er diesen
Kick rausgesucht. Ich habe nie gesagt, ich kann werfen.
Oh Mann, das war gut. Ey, guter Konter. Aber weißt du, was richtig Trash war? Also was schlimmer war als deine Wurfkünste bei Schlag den Star, das Thursday-Night-Spiel gestern oder heute Nacht.
Also sag mal. Ich hab doch gesagt, das wird Not gegen Elend.
Das war...
Soll ich dir was sagen? Pass auf, ich mache jetzt mal hier einen heißen Take.
Oh,
das war Trash. Das war Trash. Und Nathaniel Hackett, ne?
Boy.
Nathaniel Hackett, der Hauptübungsleiter von den Broncos. Ich gehe jetzt mal zurück zu dem Punkt, als er geheiert wurde. Da haben wir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, hey, pass mal auf, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kann ihn nicht einordnen als Mensch. Vielleicht ist er der netteste Mensch der Welt. Aber ich verstehe nicht, warum er einen Hauptübungsleiterjob bekommt. Über andere, die da draußen mehr Erfahrung, mehr geleistet haben.
Ja.
Ist so. Weil wenn wir uns angucken, er war der Offense-Koordinator der Bills 2013 und 14. So, dann bin ich mal auf die Pro Football Reference Seite gegangen. Ne? Bills 13, 14. So, 13 war diese Offense ranked 22 im hinteren Drittel. Seine Offense. In 2014 war diese Offense 18. Immer noch im zweiten Teil, also im hinteren Teil. So, dann ist er danach zu den Jaguars gegangen. Bei den Jaguars, pass auf, wurde's auch nicht viel besser. Ich kann es dir nämlich genau sagen, er war bei den Jacksonville Jaguars war er Quarterbacks-Coach 15, 16 und dann 16, 17, 18 war er Offense-Koordinator. So, 16 war diese Offense ranked 25. Dann hat er ein gutes Jahr, erinnerst du dich, 17 mit Bortles, als sie im AFC Championship Game waren.
Gegen die Patriots.
Da hatten sie nach Points die Nummer 5 Offense. Das Jahr darauf, die vorletzte, er wird gefeuert. Er wird Offense-Koordinator bei den Green Bay Packers. Wir wissen aber alle, dass Matt LaFleur diese Offense macht. So, da sind sie 10, 5 und Nummer 11, keine Ahnung. Und dann wird der Head Coach. Das heißt, der Mann hat ein Jahr als Offense-Koordinator geliefert. Ein Jahr. Und kriegt einen Headcoach-Job. Und jetzt wundern sich alle, dass der Shit over his head ist. Und ich sag dir eins, der Shit is over his head. Tu dir das mal rein. In diesem Spiel, und wir haben noch gar nicht gesagt, wer dieses Spiel gewonnen hat. Und jetzt ist es nicht, dass die Leute sagen, ey, Izuma hat hier einen Rant gelassen. Die Colts gewinnen 12-9 gegen die Broncos at Mile High. Es gab keinen Touchdown in diesem Spiel. Es gab keinen Touchdown. Es gab 7 Field Goals. Das war's. Es war eine Farce. So, und jetzt das, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Die Colts hatten 2 Minuten 19 vor Ende des Spiels keine Timeouts mehr und liegen zurück mit 3. Das heißt, die Broncos führen mit 3 Punkten, 2:19 noch zu spielen. Es ist 3. und 4 an der Indianapolis 13-Yard-Line und du verlierst trotzdem dieses Spiel. Wie geht das?
Aber ich finde, das kannst du auf beiden Seiten sagen. Das
nein,
ich weiß nicht.
Pass auf, ja, die Codes sind auch. Komm,
also die Codes waren jetzt nicht viel besser.
Nee, die Codes waren nicht viel besser, aber du musst dich schon anstrengen, um noch schlechter zu sein als die Broncos. Aber die Broncos haben es dann nochmal geschafft.
Ja, und die haben es auch verloren dann am Ende.
Pass auf, die haben keine Timeouts. Was macht Russell Wilson? Wirft den Ball in die Endzone und er wird intercepted. Und ich sag dir, pass auf,
und
von
wie?
Wem?
Und
Stephon Gilmore.
Sorry, warte mal ganz kurz.
Das war nicht der Stephon Gilmore.
Das war der andere.
Das war.
Warte. Das waren, pass auf, insgesamt waren es 4 Interceptions auf beiden
Doch,
Seiten.
Doch, das war der Stephon Gilmore.
War das Stephon Gilmore, wo der einfach wie ein Punt das Ding da reinwirft in die Endzone und keiner war in der Nähe? Meinst du dir jetzt
Nein. Das war Double Post Concept.
Achso, okay, der andere. Okay, ich meine.
So, und pass auf, lass mich das erklären. Ich bin heiß, ihr merkt es. Double Post Concept. Es sind 2 Receiver zu seiner rechten Seite, zu Russell Wilsons rechten Seite. Double Post bedeutet, der Innere läuft fast wie so eine Overroute über die Mitte. Und wenn ein Safety in der Mitte des Feldes ist, zwingt er den Safety, den zu spielen. Wenn er den spielt, ist der äußere Receiver, der auch im Post läuft, sollte der gewinnen, hat der Corner keine Hilfe innen mehr und dann wirst
du
den Ball dahin.
Der dahinter sozusagen, wenn die gleiche
Genau, Double Post, ein innerer Post und ein äußerer. Spielt der Safety den inneren Post, wirft den äußeren. Spielt er den äußeren Post, wirft den inneren, der fast wie eine Overroute ist. So, pass auf, die Regel ist, als Offensive Coordinator, als Quarterback Coach, wenn du eine Double Post, die äußere, die Inside Leverage vom Corner nicht schlagen kannst, das heißt, wenn der, während du die Route läufst, innen von dir läuft, vergiss es, weil es ist eine Inbreaking Route, wenn er Inside spielt, dann dreht er sich um und so, wenn er gut spielt und Stephon Gilmore war vor ein paar Jahren MVP, so, der Receiver läuft die Route und hat Outside Leverage, das heißt, der Corner steht
Defensive MVP.
Eigentlich muss Russell Wilson sagen, fuck, kann ich nicht werfen. Thema durch. Overroute, hätte er werfen können. Nein, er forciert den Ball dahin. Interception, holy fuck. In der Endzone. So, was passiert? Die Broncos kommen zurück, schießen Field Goal, gehen in Overtime. Das war 2 Minuten 19, die hatten keinen Timer. Wären die den Ball gelaufen, ne? Und hätten es nicht geschafft, hätten sie einen Field Goal geschossen, Die Colts Offense hat doch den ganzen Tag keinen Touchdown gemacht. Hätten sie einen Field Goal geschossen, deine Defense hat doch gehalten. Im Ernst? So, und die Colts driven das Feld runter, Game Time Field Goal. So, und pass auf. Und dann in der Overtime schießen die Colts einen Field Goal und gehen ab sozusagen 12-9 und wenn du nur ein Field Goal machst mit deiner ersten Possession, kriegt das andere Team ja auch noch den Ball und kann ausgleichen oder mit einem Touchdown gewinnen. So, jetzt ist es 4th and Goal und 4th and 1. Nee, es war nicht 4th and Goal, es war 4th and 1. Das heißt, hättest sogar noch einen First Down
kriegen
können.
An der 5.
An der 5. So, pass auf. Wilson stellt sich hin, ist unterm Center. Dann ein paar Timeouts später, beide nehmen irgendwie ein Timeout, gehen sie in die Shotgun. Das heißt, jeder weiß, alles klar, wird wohl doch kein Lauf, wird wohl ein Pass. So, die sind in Trips. 3 Receiver zu Russell Wilson rechter Seite, einer zur linken Seite. Single High, 1 Safety in der Mitte des Feldes. So, und der Strong Safety und der Safety in der Mitte haben den Tight End gedoppelt. Auf der Backside hast du Stephon Gilmore, der dich schon mal intercepted hat. 1-on-1. Du hast ein 1-on-1 links und der Typ hat dich schon mal intercepted, war Defense MVP. Auf der anderen Seite hast du 3 Receiver, hast du 3 Optionen. Sie doppeln den Tight End. Das heißt, du hast da draußen 2 1-on-1s. Und die beiden Äußeren laufen Pickplay. KJ Hamler, Pickplay, kommt underneath unter dem Pick. Wide ass open. Der findet den nicht. Der wartet, hält den Ball und guckt nach links zu Cortland Sutton und wirft zum ehemaligen Defense-MVP. Der schlägt den Ball runter. Und KJ Hamler ist wide the fuck open. Das ist und sehr sauer. Das kannst du nicht machen. Und Richard Sherman, der beim Thursday Night dann im Cast saß, voll die Nerven verloren. Weil irgendwoher kennt er das ja. Run the fucking ball, ey. Warum bei 4. und 1 nicht den Ball laufen? Oder ich gehe noch weiter. Schießen Field Goal.
Weil er ganze Zeit zu dem Super Bowl Patriots, Seahawks, wo man challenge, die sind 4. und 1, es geht um den Super Bowl und sie werfen den Ball incomplete und die Patriots gewinnen das Ding. Und er sagt, ey, Richard Sherman ist so steil gegangen da an den Booth nach dem Spiel. Run the fucking Football.
So, und pass auf. Und hier sage ich dir noch jetzt das letzte Indiz dafür, dass Nathaniel Hackett, das ist too much für ihn. In der Postgame Conference sagt er in Bezug auf die Entscheidung da mit dem Game on the Line dafür zu gehen, sagt er, I got to go for it. I got to go for it? Von wem kriegst du, ja, geh dafür. Du bist doch der Head Coach. Meinst du das ernst? I got to go for it? Von wem? Von seinem neuen Coach, den sie ihm zur Seite gestellt haben, der ihn beraten soll? Am Ende des Tages bist du der Head Coach. Du fällst die Entscheidung. So, da, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ey, sorry, tut mir leid. Da sagst du, ey, ich habe die Entscheidung gefällt, sie war verkehrt. Aber I got to go for it ist so, ich habe keine Eier, und ich habe die Erlaubnis bekommen, war leider die falsche. Aber eigentlich ist es nicht meine Schuld. Give me a fucking break. Und auch diese Fehleinschätzung von Russell Wilson, der ist ja auch noch schlechter geworden. Am Anfang der Saison lief nicht viel, aber ist er rumgelaufen und hat noch ein paar Plays gemacht. Jetzt macht er, das ist ja alles schlimm. So. Egal, das war Denver Broncos Nathaniel Hackett Rant. Sprich du mal über dein altes Team, weil das da drüben
ist auch schlimmer. Das ist nicht mein Team, ey. Die haben mich nur getraftet, waren 3 Jahre dort.
Ey, im Hintergrund sehe ich zwei.
Das hat nichts damit zu tun, weil es meine Trikots sind, deswegen hängen die hier. Aber ich gebe dir ja vollkommen recht. Nochmal dazu. Russell Wilson sieht nicht aus nach Russell Wilson, wie wir ihn kennen. Der wurde natürlich. Aber was hart ist, ey, der wird so auseinandergenommen im Internet von NFL-Memes und all diesen Meme-Seiten gerade. Aber auf der anderen Seite ist es genauso schlimm gewesen. Matt Ryan, aber wenn du Matt Ryan und Russell Wilson vergleichst, Matt Ryan ist am Ende sozusagen seiner Karriere. Vielleicht dieses Jahr noch und dann ist er fertig. Ich glaube, die Erwartungen von Matt Ryan sind natürlich ein bisschen besser, als was er gerade macht. Aber Russell Wilson hat gerade einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und er soll die Zukunft sein. Und deswegen, die Fans, die Broncos-Fans, guckt auf NFL-Memes, hauen ab. Bevor das in die Overtime geht, bei 9-9, hauen die schon ab.
Ja, die wissen, es geht in Overtime und alles verlässt der Stadion.
Ey, das war schon, also nicht alle, aber da sind schon viele, die den abhauen. Aber auf beiden Seiten, ich war direkt danach, okay, war das einfach zu gute Defense auf beiden Seiten oder so schlechte Offenses? Und ich bin dabei der Meinung, verdammt schlechte Offenses auf beiden Seiten. Wie sie ihre Interceptions geworfen haben. Die erste Interception von Russell Wilson war wie ein Punt. Da war keiner in der Nähe. Einfach, ich bin unter Druck, ich schmeiß ihn irgendwo hin.
Schlechte Entscheidung.
So, Matt Ryan 6-mal gesackt, Russell Wilson 4-mal gesackt. Das war einfach, beide O-Lines eingebrochen, keine Chance. Matt Ryan 2-mal gefumbled. Der hat jetzt, pass auf, geile Statistik hier.
11 Fumbles in 5 Spielen.
Ja. Und das ist die meisten Fumbles eines Starting Quarterbacks jemals in der NFL. Und das ist Woche 5 bei dem. Das sind eine Menge Fumbles. Und,
weißt du, was noch gestörter ist? Es waren 6 Fumbles in dem Spiel. Kein einzigen hat die gegnerische Defense recovered.
Ich weiß, ja. Aber es bringt halt so ein Momentum, wo einfach du unterbrichst sozusagen den Flow deiner Offense und da war gar kein Flow. Auf beiden Seiten war kein Flow. Mit Heinz auch raus, hast du das gesehen? Auch Gehirnerschütterung, der konnte kaum laufen, Mann. Ey, das war wieder, irgendwie haben wir gefühlt jetzt so viele Gehirnerschütterungen gerade.
Ja, der sah ein bisschen wobbly aus.
Schlimm. Also schlimm auf beiden Seiten. Indianapolis hat genauso, es war wirklich so, ey, wer will das Spiel jetzt hier gewinnen? Wer will dieses scheiß Spiel gewinnen? Und das war wirklich, am Ende kriegen die Colts es denn noch hin, aber beide underperformen so hart in dieser Saison. Tom Brady hat in seiner Pressekonferenz aber gesagt, und das war, muss ich auch ganz ehrlich zustimmen, generell, der Football in der NFL gerade ist sehr, sehr sloppy. Also sehr ist. So, da viele Fehler, viele Turnover, einfach schlechtes Playcalling, schlechtes Situational Football. Der hat ja vollkommen recht. Das ist richtig wild irgendwie und kein sauberer Football. Aber
ja, aber jetzt pass auf, jetzt stelle ich dir eine Frage. Liegt das daran, dass wir auch immer mehr unerfahrene Headcoaches haben?
Hot take,
ja, ich muss doch mal die Frage stellen.
Ich sehe das immer so, ja, natürlich ein Headcoach wichtig und ein Headcoach muss ein guter Motivator in meinen Augen sein. Ne? Es muss jemand sein, der Leadership, wie du es jetzt gerade gesagt hast, du kannst nicht in der Pressekonferenz mit dieser Entscheidung reingehen und sozusagen dieses halbarschige Antwort geben. Du musst dann reinkommen und sagen, du hast die Eier, sagen, ey, es war meine Entscheidung, wir wollten jetzt das Spiel gewinnen, wir dachten, der Pass packt uns in eine bessere Situation, ich hab verkackt. Gar nicht, hast du vollkommen recht. Aber das Ganze so Playcalling und so, und meine Meinung ist, Russell Wilson ist ein erfahrener Quarterback und Matt Ryan ist ein erfahrener Quarterback. Eigentlich dürften sie nicht da sein und ganze Zeit seit 5 Wochen sagen, okay, mein Offense-Koordinator gibt mir schlechte Calls. Ein erfahrener Quarterback ist genauso eigentlich in meiner Welt involviert mit dem Play-Calling in der Zusammenarbeit mit dem Offense-Koordinator, dass
ich
du nicht mit dem
Offense-Koordinator. Ich rede nicht vom Play-Calling, zum Beispiel. So. Ich rede tatsächlich davon. Und die Leute, die jetzt zuhören, wissen ja nicht, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert, wenn du ein Play callst. Zum Beispiel, der Call war nicht schlecht bei diesem 4. und 1 an der 5. Weil er hatte KJ Hamler wide as open, war ein Pick Play. So, aber warum wirft Russell Wilson 1-on-1 zu so einem guten Spieler? Wenn du, und hier ist das, so funktioniert es, weil ich hab's ja nun gemacht. Du hast dein Walkie-Talkie und sagst, keine Ahnung, Trips Right, Two-Jet, Scatter. Sagen wir mal jetzt, das Play heißt Scatter. Es ist ein Slant auf der Backside und du hast oben dieses Pick-Play. So. Und dann sagst du, ey, pass auf, stay away from Gilmore, nimm das Pick-Play on the top. So viel Zeit hast du. Du sagst deinem Quarterback den Play und dann sagst du ihm noch, ey, make sure you stay away from Gilmore. Take the pick play on the top.
Ja.
So, und das ist sowas. Da frage ich mich, bei den unerfahrenen Rookie-Headcoaches, haben die Eier, das einem Veteran zu sagen? Das ist nämlich das gleiche wie bei Matt Ryan. So, normalerweise, wenn du bei Bill Belichick bist, ne? Der sagt dir das. Und wenn du so scheiße spielst, ist auch egal, ob du Matt Ryan oder Russell Wilson bist, dann kriegst du die große Hafenrundfahrt. Deshalb funktionieren auch die Veterans bei Bill Belichick, weil ihm es kackegal ist, wer du bist. Do your fucking job. Und ich weiß nicht, ob das... aber ey, scheiße, wie viele Super Bowls hat er da gewonnen? Und kannst du sagen, was du willst? Das hat auch Tom Brady geprägt. Und ich weiß, vielleicht liege ich völlig verkehrt. Die Romantiker können ja mal ihre Meinung dazu hier posten, aber ich gehe da mit Brady konform. Da ist teilweise schlechter Football, aber auch schlechtes Coaching dabei. Oder mangelndes Coaching.
Aber es hat damit ja zu tun. Also das meint er ja, glaube ich, im Allgemeinen damit. Weißt du, was ich auch glaube? Weil natürlich, man sagt immer in der NFL, eine Copycat League. Wenn das gut funktioniert, probierst du es sofort zu klauen. Und ich glaube, so ein Sean McVay hat für mich diese ganze Welle von, lass mal junge Headcoaches sozusagen einstellen, also sozusagen gestartet. Also so richtig. Das gab es auch davor schon jüngere Coaches. Aber ich habe das Gefühl, das war schon so ein bisschen mehr, ja, was in welche Richtung du gehst. Und ich glaube, das Ding ist, der Druck, der auch da ist, das ist ja nicht einfach, so ein Play zu callen oder so ein NFL-Spiel an der Seitenlinie als Spieler sozusagen, als Spieler oder als Coach sozusagen gut zu callen halt, ne? Und ich glaube, der Druck und auch dieses ganze wirklich soziale Netzwerken und sowas. Ich glaube, sowas ist ein kleiner Faktor, warum Leute jetzt an den Wochenenden so ein bisschen, du siehst es so ein bisschen hesitate, wie nennt man das?
Zögerlich sind,
als würden die sich selber nicht richtig vertrauen, weil da gibt es so viele Ablenkungen gerade. Und glaub mir, und die Antwort, ja, dann hast du kein Social Media, löscht Social Media, ist auch Bullshit, weil es gab Leute, glaubst mir, Andrew Luck hatte kein Social Media, der hat jeden Tag von seinen Teammitgliedern die Sachen bekommen. trotzdem kriegt man es mit. Vielleicht ist das auch ein ganz kleiner Teil. Ich sage jetzt nicht der Hauptteil, aber ich kann sowas echt sehen, dass es auch dann diese Performance beeinflusst auf der Coaching-Seite oder auch auf der Football-Seite. Weil Russell Wilson, ey, der, das ist eine eklige Situation, in die Russell Wilson jetzt ist, auch mental. Da muss er jetzt erstmal wieder rauskommen. Ne? Leute greifen ihn an, Leute greifen sein persönliches Leben an, Leute sagen, sei Sierra. Das ist halt nicht einfach, auch wenn du Russell Wilson bist, jetzt aus diesem Loch wiederzukommen. Und,
natürlich.
Und da bin ich aber mal gespannt. Auf, aber das war wirklich.
Ich will nur sagen,
das Spiel war nasty. Ja nicht, es war eine hässliche Bertha.
Es war eine hässliche Bertha.
Lange nicht mehr gesagt, ey.
Pass auf, vielleicht um das abzuschließen. Ich will das jetzt nicht. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich sehr, sehr gute junge Hauptübungsleiter. Und ich zähle Sean McVay dazu. Der ist 36 und stand zweimal im Super Bowl. Mit 36. So, also müssen wir nicht drüber reden.
Den magst du auch.
Kevin O'Connell ist in seinem ersten Jahr bei den Vikings, hat genügend Firepower, struggelt ein bisschen. Zach Taylor in seinem ersten, was?
McDaniel bei den Miami Dolphins macht einen fantastischen Job, muss ich sagen.
Ja, und Zach Taylor hat jetzt auch, im letzten Jahr, nach dem ekligen ersten Jahr, so, du brauchst doch ein bisschen Zeit, um reinzukommen.
Und ich glaub,
Mike McDaniel macht einen super Job. Brandon Staley im ersten Job war auch hart kritisiert. Macht sich jetzt auch besser. Arthur Smith mit den Falcons läuft bisher. Stefanski, dritte Saison hart. Aber guck mal hier, Nick Sirianni mit 39 Headcoach bei den Eagles geworden. Weißt du noch, als wir gelacht haben, die Blume muss wachsen und gewässert werden.
Letztes Jahr war der
komplett. So, ja, aber jetzt funktioniert es gerade. Kyle Shanahan, Matt LaFleur, es gibt auch ein paar positive. Cliff Kingsbury, das ist für mich auch wieder so einer, wo ich sage, guter Offensive-Koordinator, aber als Hauptübungsleiter hat er bewiesen, dass es immer am Ende nicht reicht und trotzdem kriegt er so einen Job. Ich verstehe es nicht. Aber egal.
Also, Bernhard Reimann hat gespielt, der Österreicher. Hatte ein paar Holding Calls, hatte drei Holding Calls und einen Vorstart, aber er hat gespielt und mit Spielerfahrung wird man besser. Und hast du gesehen, dass Gary Bowles, der linke Tackle von den Broncos, der hier viral gegangen ist mit letzter Woche dem Effort, wo er sozusagen der Interception hinterher rennt und dann so fünf Meter entfernt noch springt.
Das Viereck gedrückt.
Der hat ein CS reingelaufen mit einem T-Shirt, wo irgendwas, was stand da nochmal drauf? Er sagt so, ich gebe immer alles oder irgendwie sowas und hat ein Foto von sich, wie er so springt. Also hat sich ja, nochmal selbst
muss
verarscht.
Man das auch mit Humor nehmen.
Ist so, ey, das war echt lustig. Aber ja. So, das auf jeden Fall das Thema im Internet ist gerade, ich habe mich totgelacht, irgendjemand tweetet so, alle, die dieses Spiel bis zum Ende geguckt haben, tun mir leid, ey.
Ja, das war,
Touchdown. Das war kein Touchdown, Leute. Das war, warte. Das war auch das erste Spiel, das erste Spiel seit 2017, was in Nachspielzeit endete und kein Touchdown erzielt hat in der Regulation.
Ich dachte immer so, jetzt, aber in dem Drive. Jetzt aber, oh, jetzt kriegen die, jetzt fummeln die, oh, nee, kriegen die Ball doch. Aber jetzt geht's. Ich meine, die Broncos waren viermal in der Red Zone.
Und Colts zweimal. Also sechsmal insgesamt waren die Teams in der Red Zone, haben keiner einen Touchdown gescored, ey.
Egal. Wild. Kommen wir mal zu dem nächsten Thema. Rumors in der NFL. OBJ ist auf Shopping-Tour.
Ja, aber muss auch sagen, OBJ spielt es richtig gerade, wie er das macht. Er weiß, das sind mehrere Teams, die brauchen Receiver-Hilfe. Der Typ ist gefühlt bei jedem Spiel irgendwo am Start und man sieht ihn. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Free Agent so viel Publicity und Aufmerksamkeit bekommt an der Seitenlinie bei diesen Spielen. Also es wird ja nur über OBJ gesprochen, habe ich das Gefühl. Man sieht jede Woche Bilder, dass er irgendwo ist und dann irgendwie ein Tweet, ja, ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Dann war Aaron Rodgers, hat darüber gesprochen. Da gab es ein Bild mit Aaron Rodgers und Odell Beckham Jr. Ey, ja, der wäre richtig cool hier, hat er auch gesagt.
Boah, stell dir mal vor, der geht zu Green Bay. Nice.
Das wäre ein richtig geiler Fit, muss man echt sagen. Aber auch genauso, ja, hier Von Miller. Jede zweite Woche hörst du, Von Miller will OBJ zu den Bills. Und er sagt dann auch, ja, OBJ würde sehr gut reinpassen in diese Offense. Ist klar, OBJ hat auch noch was drauf, hat eine Verletzung. Guck mal, wer weiß, ich glaube, er wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, er will warten.
Der war auch bei den Giants, ne?
Der war überall, ey. Ich sag, der war überall, ey. Oh, der checkt, warte, Miller nennt das Auschecken der Teams Super Bowl Tour. Er will warten erstmal, welche Teams sozusagen die Favoriten sind. Macht er auch richtig, Mann. Der Typ ist ein alter Veteran. Er weiß.
Denk mal dran, er hat auch schon den Goat abgedabbt, ne? Auch ja, schon dieses.
Alle. Jahr. Der platziert sich so hart gerade, ey. Oh, aber gut.
Was glaubst du, wo wird er enden?
Ich glaube, das weiß er selber noch nicht, weil überall wird er einen Einjahres-Minimum-Vertrag bekommen. Überall.
Ich weiß nicht, ob Minimum nicht.
Pass auf, deswegen sage ich doch, worst case kriegt er das überall. Und ich glaube wirklich, dass OBJ das gerade einfach genießt, diese Aufmerksamkeit, und will erstmal abwarten, bis sich so diese ganz klaren Super Bowl-Teams so ein bisschen in den nächsten Wochen absetzen.
Rauskristallisieren
oder absetzen von den schlechteren Teams, und dann wird er sich ein Team aussuchen. Und dann wird er noch die halbe Saison da spielen. Hundertprozentig. Aber der macht es aber richtig.
Aber der wird kein, der wird schon dir so irgendwie um die 5 Millionen wird er schon unterschreiben. Der wird jetzt nicht zum Minimum.
Ja, ich meine ja nur, der Punkt ist, er würde, ich glaube, 32 Teams würden ihn jetzt einen Einjahres-Minimum-Deal geben. Einfach, weil sie ihn haben wollen. Also das heißt ja nicht, dass jeder Free Agent immer diese Option hat. Ich war auch ein Free Agent und dachte, jeder gibt mir ein Einjahres-Deal. Auf einmal war so, was ist denn hier los? Keiner ruft an.
Kein Schwein ruft also, mich an. Keine Sau interessiert sich für mich.
Und dann kam irgendwann die Jacksonville Jaguars. Und ich so, Alter, was? Die Jacksonville Jaguars ist das einzige Team.
Bambusbjörn macht jetzt ein Meme mit dir. Und diesen Song, bitte, Bambusbjörn, wenn das ist, mach ein Meme mit Björn, wie er sitzt und wartet. Und diesen Song, kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Apropos, lass uns über das einzige Team sprechen, was er ungeschlagen ist.
Krass, Respekt.
So, liebe Romantiker, wir haben, 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit den ganzen Trips, die wir gerade haben.
Reisen, Kinder, viel Arbeit.
Jetlag, Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass ihr jederzeit raus könnt.
Das ist sehr wichtig. Also alle Informationen wie immer in den Shownotes.
Mad Respect. Die Philadelphia Eagles sind immer noch ungeschlagen. So, und wir müssen eigentlich mal zurückgucken in die Offseason, was da passiert ist. Ich glaubst du tatsächlich, dass in den richtigen Offseason-Moves der Casus Knactus liegt?
Auf jeden Fall. Riesending ist natürlich AJ Brown, der während des Drafts getradet wurde. Der hat 404 Receiving Yards, das dritte in der NFL. Aber auch Linebacker Hassan Reddick, der für mich ein Pass-Rusher eigentlich ist, auf dieser Linebacker-Position,
ja, ist er,
macht 3,5 Sacks. Ja, aber die werden ihn nennen mal so Linebacker. Das ist so, habe ich gelernt von Robert Griffin. Ich bin ein Pass-Rusher. Ich bin kein Linebacker oder Defensive End. Ich bin ein Pass-Rusher. 3 Forced Fumbles, damit Nummer 1 in der NFL mit den 3 Forced Fumbles. James Bradbury, 2 Interception. Gardner Johnson, 99% der Snaps gespielt in der Defense. Schon ein Schlüsselspieler dort. Kazir White, 23 Tackles, 2. Also sind schon, das sind.
Ey, und Hassan Reddick hat das im letzten Spiel, hat er einmal komplett übernommen, ne?
Sind 2 Tackles und der Forced Fumble dann zum Schluss, ne?
Oh ja, also da muss man eigentlich sagen, bei den Philadelphia Eagles, dass nicht nur auf der Coaching-Seite, sondern auch auf der GM-Seite wurde da das Richtige getan, Herr Werner.
Auf jeden Fall. Und das siehst du sofort. Und wir haben darüber, du hast es gerade gesagt, über Nick Sirianni haben wir ja letztes Jahr so, das war, der hatte wilde Sachen gesagt und es lief einfach nicht. Und jetzt ist es ein komplett anderes Team, weil da ein paar Löcher waren und sie haben sie jetzt gefüllt. Die Löcher wurden gefüllt.
Also glaubst du, dass Howie Roseman,
den Leute gehasst haben, by the way. Mm. Also
er, der muss man sagen, ist es er, der diese Entscheidung fällt, ultimativ mit Nick Sirianni zusammen, oder ist es doch noch jemand anders in der Organisation, glaubst du, der dazwischen geschaltet ist?
Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Also normalerweise ist der GM, der die Entscheidung macht. Ich glaube, es gibt nur wenige Situationen, wo der Headcoach mitentscheiden darf. Und ich kenne die halt, Bill Belichick ist gefühlt der Entscheidungsträger bei den Patriots. Aber bei mir war das zum Beispiel so, bei den Colts mit Chuck Pagano und wie ist nochmal der General Manager, der auch nicht mehr da ist. Da hat der General Manager alle Entscheidungen gefühlt selber gemacht und der Headcoach muss mit diesen Puzzle oder mit diesen Schachfiguren dann spielen. Und da war es aber, da gab es richtig Beef, ne? Weil da wirklich irgendwie komplett gegen die. Weil das ist auch ein Zusammenspiel zwischen GM und Headcoach, dass man sozusagen, auch wenn ich der GM bin und ich habe die volle Power, diese Entscheidungen zu machen, würde ich eigentlich sagen, ich rede mit meinem Headcoach, wie er sich sein Team vorstellt. Aber oft hast du da auch Meinungsunterschiede, Verschiedenheiten, danke dir. Und dann hat man auch sehr, sehr große Probleme intern. Und das gab's damals bei den Colts, einen riesen Streit zwischen Chuck Pagano und, ich habe den Namen vergessen, denn der GM, der mich gedraftet hat. Verdammt, hab ich vergessen.
Wem redest du denn?
Na, die Colts. Warte mal ganz kurz. GM.
Hast vergessen? Nicht schlimm, hast gleich vergessen, dass du es vergessen hast.
Das wäre nicht gut, ey. Das wäre nicht gut, wenn ich das.
Aber halten wir fest, dass die Kombination Howie Roseman und Nick Sirianni ziemlich gut funktioniert, weil wenn man sich anguckt, was die Philadelphia Eagles jetzt auf die Kette zaubern, sie haben in Yards die Nummer 2 Offense und die Nummer 3 Defense. Holy Macaroni, ey.
Ryan Grigson war der GM. So, habe ich jetzt gegoogelt, voll vergessen.
Ja, die Eagles, das ist nice. Das ist schon ganz cool. Und wenn man sich anguckt, sie spielen jetzt die Cardinals, die Cowboys, dann haben sie eine Bye-Week. So, dann haben sie Pittsburgh, die schwächeln, Houston, Commanders, Colts. Das heißt, die Eagles werden ihre Division gewinnen.
Aber, die sehen auf jeden Fall gut aus und es sieht danach aus, dass sie diese Division gewinnen werden, aber man darf auch nicht vergessen, die hatten noch ein paar enge Spiele, ne? Das zeigt dir wieder, wie competitive die NFL ist. Also, sie sind 4-0, ja, aber sie sind da nicht durchgecruised, ne? Also das kann man jetzt nicht sagen. Aber Patrick, let's go. Lass doch mal über die Spiele reden. Die Tipps. Hast du die offen?
Natürlich.
Das weil da war ich heute Morgen vor allem bei dem Eagles-Spiel, spielen gegen die Karten. Jetzt bin ich mal gespannt, was du tippst. Aber wir fangen oben an. London-Spiel. Ich freue mich so. Wirklich, ich freue mich richtig hart, morgen nach London zu fliegen, in diesem Tottenham-Stadion zum ersten Mal zu sein. Ich hatte immer nur Wembley bis jetzt und es war immer geil. Aber dieses Stadion sieht fett aus. Ey. Das sieht so fett aus, wirklich. Also richtig geil.
Wie soll denn das Wetter werden in London
am Sonntag? Eine gute Frage, das habe ich noch nicht gecheckt. Ihr hattet richtig geiles Wetter, so richtig mit Sonne und so, ne? Also ihr hattet so richtig schönen Footballtag, aber auch richtig geil für die ganzen Leute, die am Start sind. Icke hat was gepostet.
Oh, Sonntag, Sonne, 18 Grad, hast du Glück gehabt.
Pass auf, Icke hat was gestern in die Story gepostet. Er ist ja die ganze Zeit in London geblieben und er hat, wenn ihr jetzt noch oder heute noch in seine Story geht, da hat er die Adresse von dem Green Bay Pub, also sozusagen ein Pub, wo die Green Bay Packers Fans sich treffen, und einmal von den Giants sozusagen gepostet. Und ich habe ihn auch geschrieben, lass mal vorbeigehen. Hat er gesagt, ja, wenn du vorbeigehen möchtest, komme ich auch mit. Und ich glaube, wir gehen mal und checken am Samstagabend mal die beiden Pubs aus, weil es gibt keine Run-NFL-Party. Für die Leute, die alle uns die ganze Zeit fragen. Es wird keine Run-NFL-Pub-Party geben in London bei allen drei Spielen. Das ist nämlich sozusagen beim Deutschlandspiel wird es eine Party geben. Aber wir werden da am Abend mal vorbeischauen. Das will ich mir mal angucken. Und 3-1 gegen 3-1. Die Giants sind 3-1. Und ein Riesenteil, warum die 3-1 ist, Saquon Barkley. Der Typ ist der Leading Rusher gerade. Und der wäre sogar, ich habe eine Statistik gesehen, unter den Top 5 Rushern, er ist irgendwie an der vierten Stelle, wenn du denn sozusagen seine Yards nehmen würdest, nach After First Contact. Heißt, nachdem er zum ersten Mal einen Tackle gebrochen hat, hat er immer noch 300 Yards oder irgendwie sowas. Also Saquon Barkley ist back und liefert ab. Aber wird es genügend sein gegen die Packers? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Ich muss auf die Packers tippen. Was Aaron Rodgers da wieder mit dem macht, ist unfassbar mit diesem Core an Receivern. Lazard wird der Nummer 1 Receiver. Die Defense von Packers ist knusprig. Die laufen den Ball, was wir ja auch oft kritisiert haben die letzten 2 Jahre. Das ist eine richtig gute, so eine Balance Offense geworden und ich muss mit den Packers gehen.
Ja, auch ich gehe mit den Packers, obwohl diese Offense mit 18,8 Punkten im Schnitt noch ein bisschen sproddert. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass sich das Passing Game noch nicht so, ja gut, Davante Adams fehlt halt, aber du hast es gesagt, Lazard kristallisiert dich raus. Romeo Dubs, der Rookie, hat 19 für 184. Aber die Defense, glaube ich, wird den Unterschied machen. Und ich glaube auch, dass die Packers gegen die Giants ein Matchup haben, wo sie on the road auch mit mehr Erfahrung auf der Quarterback-Seite ist so in so einem London-Game immer wichtig, ne? Weil viel Möglichkeiten für Ablenkung. Ich glaube auch, dass die Packers hier, dass die Giants 3-1 sind. Ey, hättest du mir das vorher so gesagt?
Hättest niemals gedacht.
Aber ich sag dir eins, ich habe das allererste NFL International Series Game gesehen. Da waren die New York Giants, haben gespielt, noch mit diesem Brandon Jacobs, diesem riesen Running Back, und Eli Manning ist den allerersten Touchdown in der International Series, war ein Scramble nach links gelaufen, war ich mit meiner Frau da.
Du warst live dort 2007?
Ich war live vor Ort, es war ein unglaublich bescheidenes Spiel. Und ich habe gesagt, wie schlecht sind eigentlich die Giants? Und meine Frau hat gesagt, ich finde die Jerseys aber cool, ich glaube, die gewinnen dieses Jahr den Super Bowl. Und ich habe gesagt, siehst du hast keine Ahnung, wovon du redest. Und sie hatte aber Ahnung, weil sie haben tatsächlich den Super Bowl in dem Jahr gewonnen. Hätte ich bloß auf sie gehört und Geld gewettet. Also, ich gehe auch mit den
Du wärst Packers. Jetzt noch reicher. Gehst auch mit den Packers. Genau.
So, die Steelers 1-3 fahren mit ihrem neuen Quarterback Kenny Pickett, der letzte Woche sein Debüt gemacht hat, fahren sie rauf ins Highmark Stadium zu Buffalo, zu den Buffalo Bills. Ich sag gleich vorneweg, es wird ein ganz hartes Spiel für Kenny Pickett. Weil schlimmer kann es eigentlich nicht sein.
Die Aufgabe ist zu groß.
Du kommst nach Buffalo, musst da spielen. Es wird nicht warm sein, es wird ein bisschen kühler sein. Diese Defense ist die Nummer 1 Defense in Yards allowed. 234 Yards. Jordan Poyer führt die Liga an mit 4 Picks. Das Backfield ist knusprig, Laufverteidigung ist knusprig. Josh Allen ist heiß. 10 Touchdowns, 3 Interceptions, hat schon 1200 Yards, ey. Holy moly, ey. Und dann, ich glaube, diese Defense ultimativ wird so viel sein für die Steelers. Laufspiel ist nicht vorhanden. Ich glaube, es wird ein harter Reality-Check für Kenny Pickett, leider Gottes, gegen die Buffalo Bills. Ich glaube, die Buffalo Bills gewinnen mit 2 Scores.
Bin ich bei dir. So wie die letzten Wochen aber ausgegangen sind, kann ich mir sogar vorstellen, dass es passiert, dass es Kenny Pickett auf einmal komplett ausrastet.
Das wäre jetzt wild.
Ey, glaub mir, bei all den Sachen, was die letzten Wochen passiert ist, ich glaube aber auch nicht dran.
Stell mal vor, Kenny Pickett geht da rein, wird 4 Touchdowns.
Stell mal vor, das meine ich. Ey, Leute sagen mir, vertrau, ich bin so schlecht im Tippspiel, die Leute sagen so, vertrau einfach deinem Herz, probier nicht Risikotipps zu geben. Ich gehe die ganze Zeit mit meinem Herz und trotzdem, ich verkacke unglaublich in diesem Tippspiel. Ich gehe auf die Buffalo Bills.
Keiner verkackt gerne als Werner, heißt das.
Chargers gegen die Browns. So, 75% haben auf die Chargers getippt. War ich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind aber zu Gast in Cleveland. Und die sind beide 2-2. Die Chargers haben letzte Woche gegen die Houston Texans gewonnen und die Cleveland Browns haben ganz knapp gegen die Atlanta Falcons verloren. Miles Garrett ist zurück. Ich glaube, der wird einen kleinen Impact haben, weil auf der anderen Seite hast du natürlich auch Slater, der raus ist. Aber verdammt, wie hieß denn der O-Liner, der reingekommen ist und hat richtig gut gespielt und die haben ihn sogar im Locker-Room, hat der, glaube ich, den Gameball bekommen oder zumindestens eine Ansprache vom Coach, dass er halt einen verdammt guten Job gemacht hat. Ich kann mich aber jetzt nicht an den Namen erinnern wieder. Also anscheinend hat er einen guten Job gemacht. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt so der Trip aus Kalifornien nach Cleveland. Cleveland ist wahrscheinlich auch jetzt schon ekliges Wetter. Irgendwie sagt da jetzt, ich sag mein Bauchgefühl, ich tippe auf die Browns und das Laufspiel und ich denke, dass mit der Defense, mit Miles Garrett kommt ein Schwung wieder mit rein im Pass Rush und ich glaube, das wird zu viel sein für die Chargers. Ich glaube, ein knappes Spiel und die Cleveland Browns gewinnen das. Also ich gehe mit den Underdog anscheinend. 25% haben auf die Browns getippt.
Du gehst mit dem 25%?
Ich gehe mit dem 25%.
Okay, pass auf. Ich glaube, Jacoby Brissett ist immer noch Jacoby Brissett. Er ist.
Der macht aber keinen schlechten Job, ey.
Ich weiß. Aber trotzdem, ja, ich weiß, er hat letzte Woche fast 78% seiner Pässe angebracht. Ist alles gut. Aber ist am Ende des Tages ist er kein, glaube ich, nicht der Game Difference Maker.
Das ist Nick Chubb.
Und das ist Nick Chubb, aber es ist halt irgendwann, die Chargers Defense werden sie zwingen, dass Jacoby Brissett sie schlägt mit Amari Cooper. So, und Amari Cooper hat in 4 Spielen 228 Yards gefangen. Das ist fuck, nicht mal 60 Yards pro Spiel. Das langt nicht. Ich glaube an Justin Herbert. Der Rippenknorpel ist wieder verknorpelt. Khalil Mack hat 5 Sacks schon. Bryce Callahan 2. Khalil Mack. Hat er 5 Sacks schon?
Khalil Mack, ja. Hat 5 Sacks.
Hier steht übrigens bei den NFL-Capsules, steht, er hat 5 Interceptions. Das ist natürlich verkehrt.
Nee, das hat er nicht.
Er hat 5 Sacks. So, jetzt haben wir mal die NFL-Seite. Haben wir einen Fehler gefunden. Schreib mal hin.
Die haben Bryce Callahan und Khalil Mack vertauscht mit Sacks und Interceptions. Ja. Okay.
Ich gehe mit den Chargers.
Lass sie zerstören auf Twitter.
Ich soll sie zerstören auf Twitter?
Ja, das macht man doch heutzutage.
Auf Twitter, ja. Nee, ich gehöre nicht zu den Twitter-Hassern. Ich sag aber, auch wenn ich den Browns wohlgesonnen bin, glaube ich, dass die Chargers es knapp machen.
Die Houston Texans sind zu Gast beim Division-Rival, die Jacksonville Jaguars. Und ich kann es echt nicht glauben, die Jaguars sind ein Favorit. Die sind der ganz klare Favorit. Also 96% haben auf die Jaguars getippt und ich bin bei diesen 96%, weil man muss echt sagen, was die Jaguars jetzt hier zeigen gerade, junges Team,
Doug.
Doug Peterson.
Doug und Carrie. Arthur, kennst du das?
Natürlich.
Kennst du das?
Das ist meine Kindheitsserie. Ich guck immer noch.
King of Queens.
Ich guck immer noch King Doug of Queens, obwohl ich sie 40.000 Mal schon gesehen habe. Oder, was war, Pizza und, warte, was war mit Salami, kam dann auch noch. Salami. So, also, sie haben ganz knapp gegen die Philadelphia Eagles verloren. Und
29-21.
Ja, und die Houston Texans sind immer noch sieglos, haben aber einen Unentschieden. Und ich tippe auf die Jacksonville Jaguars, die junge Offense und die junge Defense. Ich mag, wie die Defense spielt. Offense kommt jetzt auch zusammen mit Trevor Lawrence. Mal gucken, ob die das weiter durchführen können gegen die Houston Texans. Dann wären sie 3-2. Ich tippe auf die Jacksonville Jaguars.
Ich muss sagen, die Defense der Jacksonville Jaguars gefällt mir außerordentlich gut. Und die wird auch den Unterschied machen. Ich glaube schon, dass... Was ist denn bei dir schon wieder los, ey?
Das fährt ein Krankenwagen.
Action Jackson im Ghetto, oder?
Im Dorfe. Geht's ab, ey.
Auch ich glaube besonders an die Jacksonville Jaguars Defense, die ist Davis Mills und Damian Pierce, dem Rookie Running Back, der gut spielt, ne? Ja. Den werden sie schwer machen und da muss das Davis Mills durch die Luft richten mit Brandon Cooks. Und das wird dann vielleicht, und Nico Collins, das wird dann too much, weil der Pass Rush, Josh Allen hat 3 Sacks. Ich glaube, der wird ein paar Mal bei Davis Mills Hallo sagen, Strip Sack, und dann wird es Jacksonville machen. Bears bei den Vikings. Guck mal, das Spiel mache ich mit Mattes Oberbach um 19 Uhr direkt im Anschluss an euer Spiel.
Das wird ein
so,
schönes
und
Spiel.
Warum bist du so gemein?
Weil Chicago einfach, also irgendwie...
Chicago, ey, ho. Chicago Bears sind zu Gast im US Bank Stadium, wo wir schon mal den Super Bowl gemacht haben, gegen die Vikings. So, und Justin Fields struggled. Ich sag jetzt mal einfach, wie es ist. Justin Fields hat eine harte Zeit. Was soll ich sagen? Was da offensiv passiert, ne, das ist nicht gut genug. Und glaubst du, ich muss dir diese Frage stellen, glaubst du, dass Matt Eberfluss schon ein bisschen den kalten Hauch des Todes im Nacken hat?
Nein, das ist noch zu früh. Aber es hat sich irgendwie...
ja, sie sind 2-2, ne? Das ist deswegen, eigentlich fast absurd, dass sie 2-2 sind. Mit diesem, mit dem offensiven Output 16 Punkte im Schnitt.
Aber ja, und das meine ich auch, weil auch andere Teams auch strugglen. Es ist nicht, dass jedes Team hier irgendwie schon deren Rhythmus gefunden haben in der Offense. Und Matt Eberfluss ist ja ein Defensive-Typ. Wie hieß nochmal der letzte Head Coach?
Du meinst, das war doch der Homie von... Oh, ich habe sein Gesicht vor Augen.
Ich auch. Es sind immer so viele Namen erinnern. Komm, wie hieß denn da? Auf jeden Fall, er war ja der Offense-Koordinator und da haben wir alle gesagt, ey, was macht er mit dieser Offense? Das sieht nicht gut aus.
Coach Schnaggy.
Jetzt ist es ein anderer. Es ist Luke Getzig, Offense-Koordinator, ne, den Matt Eberfluss mitgebracht hat. Und es sieht immer noch nicht gut aus. Ich weiß auch wieder, Kombination.
Zweitschlechteste Offense in der NFL.
Ja, sie,
31 sie, in Punkte, 31 in Yards.
Sie produzieren 16 Punkte und ich glaube, nur schlechter als Denver Broncos war jetzt, wa?
Ja, sie sind die Nummer 3 im Rushing. Aber ja, halt dead last im Passing Game. Und das
ja,
ist
warum? Die, warum sind die
ja,
Nummer
die Frage,
eins?
Die ich. Lass mich dir eine Frage stellen.
Nein, hör auf, mir Fragen zu stellen. Ich stelle dir Fragen.
Na, du bist doch Experte, ey. Justin Fields, würdest du sagen, dass Justin Fields einen ähnlichen Skillset hat wie Jalen Hurts?
Ja.
Warum funktionieren Jalen Hurts und Justin Fields nicht?
Weil ich glaube, es ist ein erstes Jahr in dieser Erfahrung sammeln in einem System, komplette Saison. Und ich glaube, er hat nicht das gleiche Supporting Cast. Die Receiver-Gruppe von den Bears, sorry, aber ist nicht die gleiche wie von den Eagles. Und es macht einen Unterschied. Es macht baut ein Selbstbewusstsein auf, wenn du auch Leute hast, die Baller sind und Cody hat AJ Brown, er hat Smith, er hat Dallas Goddard, der hat da drei gute Passcatcher und das haben sie halt nicht bei den Bears und ich glaube, das ist auch warum ein junger Quarterback dann auch struggelt. Ich glaube aber auch, es ist eine Kombination an, dass der Offense-Koordinator nicht mehr dran glaubt, was er hat und dadurch kommen auch schlechte Situationen.
Aber lass uns mal, guck mal, Darnell Mooney ist ein guter Receiver.
Ja, ist er eine Eins? Nein. So. Gib mir den nächsten. Ist Mooney Nummer 1 Receiver in der NFL? Wenn du der Head Coach bist.
Pass mal auf. Mooney hatte letztes Jahr in 14 Spielen, in 14 Starts, 81 Catches für 1055. Also zumindest ist er eine 2.
Ja, aber ist er der Game-Changing Nummer 1 Receiver? Frage ich dich, du Experte. Würdest du ihn. Warte, lass mich die Frage anders verpacken. Wärst du glücklich, wenn du jetzt der Offense-Koordinator wärst und sagst, du weißt in der Offseason, das sind meine Receiver, wir brauchen keinen mehr reinholen, weil wir sind ja
set. Darnell Mooney nehme ich all day.
Hör auf abzulenken. Wenn der GM sagt, Patrick Esume, ich möchte deine Erfahrung, ich möchte deine Entscheidung.
Pass auf, dann sage ich, Darnell Mooney, alles gut, ist eine 1B, ich hätte gerne noch eine 1A.
Siehste. Also, labern wir die voll mit
erst.
Ich sag doch nicht, dass er schlecht ist, aber du weißt selber, dass du einen Receiver brauchst, wo ein Defense-Koordinator, der das Feld stretchen kann, wo du einfach Respekt kriegst auf dem Feld. Und ich glaube nicht, dass
gib doch EQ mal ein bisschen Liebe.
Siehst du, warum drehst du dich jetzt schon wieder negativ?
Jetzt bist du wieder gegen die Deutschen.
Ist das ein ekliger. Ich sag doch nicht, dass sie schlecht sind. Du fokussierst dich mal auf das Schlecht. Ich sag einfach nur, es fehlt was.
Sollten sie OBJ einkaufen?
Ja, aber OBJ wird nicht dahin gehen, weil die sind kein Super Bowl-Favorit.
Der sagt, Justin Fields.
Ich meine einfach nur, ich sollte das vergleichen zu den Eagles. Es ist nicht das gleiche Supporting Cast wie bei den Eagles.
Aber hat Justin Fields denn auch dasselbe? Hat er dasselbe Potenzial?
Ich glaube ja. Weil letztes Jahr haben wir genauso, haben alle über Jalen Hurts drüber gesprochen, wie jetzt gerade über Justin Fields. Und er ist vom Playing Style sehr ähnlich.
Matt Eberfluss ist das Problem. Nee, oder Luke Getsy.
Er ist der Head Coach, er ist ein Defensive Minded.
Also ist Luke Getsy das Problem.
Ist doch egal, wer das Problem ist. Sie haben ein Problem.
Nein, generell. Dafür
du willst
sprechen
immer,
wir
du
in
diesem Podcast. Du willst immer Leute direkt auf eine Liste packen. So.
Wir
reden viel zu lange über dieses Spiel gerade. Wer gewinnt denn jetzt deiner Meinung nach? Ich tippe auf die Vikings, weil sie sind 3-1, sie sind auch da durchgerutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind öfters mit einem blauen...
Ey, du fragst mich, auf wen tippst du und fängst direkt an zu erzählen.
Ja, weil
auf
die ganze Lava.
Also ich... Hallo, die Vikings haben zu viel Firepower in der Offense.
Ist so. Aber auch die Vikings, die sind immer knapp davon gekommen, ne?
Ja, aber Kirk Cousins wird nicht nochmal so viele Leute wide ass open missen. Kannst du dich drauf verlassen. Justin Jefferson, Dalvin Cook ist ein bisschen in Fahrt gekommen, Adam Thielen, nein, Osborne, die werden das Spiel gewinnen, no doubt. Detroit Lions, New England Patriots. Die Patriots wissen noch gar nicht, wer ihr Quarterback ist.
Ich glaube nicht, dass Mac Jones spielt. Ich habe gelesen, dass er war beim Training, aber da gab es Bilder, wie er wirft und er hat ein high-ankle sprain. Da wirst du nicht nach 1-2 Wochen zurück sein. Auch wenn du das Ding tapest, so dass du es gar nicht bewegen kannst, das sind richtige Schmerzen. Ich glaube nicht, dass Mac Jones spielen wird. Wenn er spielt, wird es richtig eklig, weil er sich nicht bewegen kann. Brian Hoyer ist auch raus mit Concussion. Da ist die Frage, ist er fit oder nicht? Und dann wird es wahrscheinlich doch Bailey Zappi sein.
Und wird Zappi die Wurst vom Teller ziehen? Das ist ja die Frage.
Nee, ich glaube, die werden nicht mithalten können mit den Detroit Lions, die die Nummer 1 Offense haben, aber auch die schlechteste
aber Defense. Aber auch Revolving Door Defense, ne?
Ja, die haben die Nummer 1 Scoring Offense und die Nummer 32 Scoring Defense. Amon-Ra St. Brown, habe ich jetzt nichts gehört davon. Ich gehe jetzt davon aus, dass er spielt. Hast du irgendwas gehört, dass er wieder raus ist? Nein, oder? Ich glaube, er wird spielen, das, aber er hat gar nicht gefehlt letzte Woche.
Ich sehe es gerade hier. Amon-Ra St. Brown's ankle, Wednesday didn't practice, Thursday didn't practice, Freitag wissen wir noch nicht. Wenn er heute, aber er hat gestern und vorgestern nicht trainiert.
Na, das ist nicht gut.
DeAndre Swift auch nicht. Das ist natürlich nicht so gut.
Ja, aber die waren letzte Woche auch nicht am Start und haben es geschafft, 45 Punkte zu scoren, haben aber auch 48 gegen die Seattle Seahawks. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gefühlt nie gegen die Detroit Lions getippt, also für sie. Und diese Woche tippe ich auf die Detroit Lions und glaube ich an deren Offense, dass sie da die Patriots Defense knacken können. Und ich glaube, die Offense von den Patriots ist nicht auf dem gleichen Niveau wie die Lions gerade. Und deswegen werden sie ein paar Punkte scoren, ja. Ah, ich glaube, Detroit Lions wird dieses Ding gewinnen, ganz knapp.
Ich glaube auch. Aber es wird schwer gegen diese Defense, glaube ich, weil ich glaube, dass Billy B. einen guten Plan haben wird, auch wenn sie 24,5 Punkte im Schnitt zulassen. Ich glaube auch an die Detroit Lions. Hättest du vor ein paar Jahren gesagt, die Detroit fliegt zu denen ins Gillette Stadium und schlägt Patriots, hätte ich gesagt, verrückt. Seahawks gegen Saints. Habe ich mich schwer getan. Digga, was machst du da? Was machst du denn da?
Tisch hoch, ich muss stehen. Ich hab so einen Stehtisch, nicht hoch.
Macht da erstmal direkt wieder einen Office Flex, ey.
Was? Jeder hat einen Stehtisch.
Nee, ich nicht.
Ja, okay, aber du hast doch schon seit 10 Jahren den gleichen Tisch. Jeder, der gefühlt sein Büro hier irgendwie
10
neu
Jahren
dekoriert.
Diesen Tisch hat, weil mein Büro so klein ist, das ist nur so eine Ecke, diesen Tisch, diese Platte.
Bei mir auch.
Hat mir Hasan Beberovic, mein Kumpel Hasan Beberovic, customized hier in diese Ecke reingebaut.
Customized. Ich habe nicht customized.
Ja, aber das macht ein Kollege, weil ich kann mir gerade mal die Tischplatte leisten. Du machst einen Flex und machst.
Nee, ich glaube,
oder war das deine Penispumpe? Oh. Pass auf, ich habe mich schwer getan, das zu tippen, aber ich habe tatsächlich auf die Saints getippt.
Bin ich bei dir.
Obwohl Geno Smith verdammt nochmal geliefert hat.
NFC Player of the Week letzte Woche.
Geno.
Geno. Der wurde NFC
Aber hier ist das Problem, auch diese Defense ist eine Drehtür. So, und die Defense von New Orleans ist keine Drehtür, eigentlich. Die Offense,
eigentlich.
Die Offense hat sie ein paar Mal echt in schlechte Situationen gepackt. Ich glaube aber an die Defense der Saints. Und ich sag dir eins, Andy Dalton war gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht. Egal, ob Jameis Winston spielt oder nicht. Ich glaube, Andy Dalton und gerade mit Chris Olave, Kamara ist wieder fit. Michael Thomas,
also Andy
ich bin
Dalton,
gespannt, ob der zurückkommt.
Andy Dalton hat die ganzen Raps genommen beim Training. Ja. Also ich glaube auch, dass Andy Dalton spielt und Jameis Winston hat größere Probleme mit seinem Rücken, der ja die ganze Zeit auch noch verletzt gespielt hat.
Ich habe ihn ja in London gesehen, wie er da rumgelaufen ist. Der läuft auch nicht rund.
Ja.
Der läuft also, nicht rund.
Also denkst du, er wird raus sein für eine längere Zeit dann?
Echt weiß
doch gefährlich,
ich
ne? Das ist gefährlich als Quarterback. Mit Brüchen sozusagen im Rücken zu spielen, wenn du da einmal falsch gesackt wirst,
Michael Thomas hat gestern und vorgestern nicht trainiert. Ich bin mal gespannt, ob der spielt. Wichtig ist, glaube ich, dass Ryan Ramczyk ist wieder am Start. Andrew Speed, der eine Concussion hatte, raus war, ist wieder da. So, das ist wichtig. Ich glaube an die Saints, dass sie das Spiel gegen vor allem zu Hause im Caesar Superdome. Ich glaube, das werden die Seahawks.
Im Caesar.
Caesar Superdome. Das ist Caesar Superdome. Zuschauer.
Ich glaube, ein knappes Spiel, aber auch Andy Dalton wird dir seinen ersten Sieg holen in dieser Saison. Die Dolphins gegen die Jets. Zach Wilson.
Wir tippen viel zu langsam, weißt du das?
Ich weiß, deswegen probiere ich. Du laberst halt zu viel heute. Die Dolphins. Ist Tua Tagovailoa back? Hab noch nichts gehört.
Nein.
Der war nur raus für eine. Die haben nicht gesagt, er wird eine längere Zeit. Die haben gesagt, in einer Woche. So.
Nein. Die haben doch gesagt, er ist raus.
Boah, jetzt
bist du wahnsinnig. Natürlich.
Stimmt, der hat ja noch gar nicht gespielt. Ich bin schon eine Woche weiter. Ich bin ja schon eine Woche weiter. Ich hab schon im Kopf gedacht, dass er letzte Woche schon raus war, aber er war ja gar nicht raus. Letzte Woche war ja das. Das Spiel.
Ich wollte sagen, selbst wenn er sich gut fühlt, den lassen sie nicht.
Warum dachte ich schon, er wäre schon längst raus gewesen?
Nein, Teddy Bridgewater wird das Ding übernehmen und macht seinen ersten Start mit Miami. Ach nee. Ja doch, deinen ersten Start.
Er ist reingekommen.
Hat schon ein bisschen gespielt, ja. Und ich glaube, Teddy B ist gut genug mit diesem Supporting Cast, mit Tyreek Hill, Waddle und so, Gesicki. Ey, glaube ich schon, dass das gut genug ist. Und die Defense ist auch stiff. Ich weiß, sie hat 403 Yards zugelassen, aber das war dieses absurde Spiel, wo es Punkte geregnet hat. Da sind natürlich viel Yard aufs Board gekommen und ich glaube, dass Zach Wilson, Breece Hall, Michael Carter, Corey David, Garrett Wilson, Elijah Moore noch nicht genügend Durchschlagskraft haben für diese Defense und da mithalten können. Deshalb gehe ich mit den Miami Dolphins.
Dann, ich muss auch sagen, ich muss auch mit Teddy B gehen und gehe auch mit dieser Offense, alles, was du gesagt hast. Defense ist knusprig, macht Big Plays und der wird mit den
Dolphins schon. Aber dann sag doch mal, 2-2 Falcons bei den 2-2 Tampa Bay Buccaneers.
Ich habe ja immer gesagt, ich hatte immer das Gefühl, so die Falcons, dann habe ich gegen die Falcons getippt und dann haben die zweimal gewonnen. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, auch wenn Tom Brady gerade seinen ganzen Stress hat, die haben.
Tipp nicht gegen Brady.
Ich kann, deswegen tipp meine ich, ich kann Defense. Nicht gegen Tipp, ich kann nicht, ich bin wieder in der Situation, irgendwie würde ich gerne auf die Falcons tippen, aber ich kann nicht gegen Brady tippen. Auch wenn die haben verloren gegen Kansas City, sah nicht gut aus am Anfang. Ich tippe nicht gegen, ich kann's nicht. Ich muss auf die Tampa Bay Buccaneers tippen. Auch wenn mir echt die Falcons gerade gefallen, Cordell Patterson ist aber auf der IR. Aber was die einfach daran machen, ist doch geil. Das ist richtig geil.
Aber Tyler Allgeier, der Rookie, der Allgeier wird er geschrieben, Allgeier. 5,3 Yards pro Lauf, Drake London, Rookie, die sind sehr jung, ne?
Und deswegen sage ich, die Defense von den Buccaneers, deren Ego wurde letzte Woche mit Kansas City Chiefs angegriffen. Die müssen jetzt ein Statement-Game haben. Die Defense von den Buccaneers. Und ich glaube, das wird der Unterschied sein.
So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bumantik.
Danke, Manscaped, an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit? Shaven! So,
wir haben ein paar Rasierer. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du nur du sie Knieschläger.
Also, was auch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer. Weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit SkinSafe-Technologie, Leute, das hier ich nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen
also, du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pieksig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und für dann arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen, Reiseetui ist dabei und sogar eine Reisesicherung, damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer
so am Flughafen
auf dem Laufband. Und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Bromantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes. Was hat Sami für eine verwirrende Nachricht gerade geschickt? Ich so, verstehe die nicht. Aber auch ich gehe mit den Tampa Bay Buccaneers. Titans gegen die Commanders. Nachdem die Titans die Indianapolis Colts geschlagen haben und wir wissen, die Colts sind nicht sehr gut, frage ich mich, wie viel ist dieser Sieg wirklich wert? So, die Commanders haben gegen Cooper Rush und die Dallas Cowboys aber auch 10-25 verloren und haben nur 10 Punkte gemacht gegen eine sehr stiffe Defense.
Ja, darf man nicht vergessen, ne? Die Defense ist echt. Oh, aber hast du gerade auf die Buccaneers getippt, ja, oder?
Ja.
Ja. Hier tippe ich einfach aufs Laufspiel. Ich glaube, Derrick Henry ist warm geworden. Ich glaube, Derrick Henry ist warm geworden.
Er kommt langsam.
Er kommt langsam. Und ich glaube. Alter. Und ich glaube, Washington Commanders kann ich mitnehmen. Was ist eigentlich mit Chase Young? Man hört gar nichts mehr von Chase Young mit seiner Verletzung. Und wie kein Update, nicht, gar nichts. Aber ja, Carson Wentz.
Der hat mich angerufen, ob er in der European League of Football spielen will.
Ach so, nice. Hol ihn rein.
Der ist auf der Reserve PUP-List.
Ja, genau, also, aber man kriegt kein Update so halt. Irgendwie.
At least 4 games out, das war vor einem Monat. Der müsste demnächst auch wieder zurückkommen, oder nicht?
Naja, wenn er at least 4 games, irgendwie müsste doch jetzt eine, egal. Aber ja, ich glaube auch, dass die Washington Commanders Offense mit Carson Wentz einfach es nicht schaffen wird, da durchzubrechen gegen diese Defense von den Titans. Ich glaube, die Titans werden das Spiel kontrollieren. Time of Possession auf dem Boden mit Derrick Henry, der wird steil gehen und gewinnt es aber auch nur ganz knapp.
Soll er zurück sein.
Ich tippe auf die Titans.
Needs more
und du?
Time, needs more time to recover from ACL tier. ACL ist...
No joke, ey. Kreuzband.
Das vordere. Vordere Kreuzband. Ah, shit. Aber pass auf.
Hallo?
Ja, ich überleg noch.
Ach so, ich dachte, du bist
die Tennessee Defense. Oh, ich gehe aber auch mit Derrick Henry und Laufspiel. Es ist, wie es ist. Ryan Tannehill hat letzte Woche nur 137 Yard Passing, aber sie werden weniger Fehler machen und dieses Spiel knapp gewinnen. 49ers, Carolina,
easy.
Panthers.
Easy. Also,
Jimmy G hat den Swag zurückgebracht. Ich gehe mit den 49ers. Sie haben 49ers, die Rams geschlagen.
Offense läuft, Defense ist richtig knusprig. Debo
ist gestört.
Panthers strugglen hart. Leute wollen Baker Mayfield jetzt, buhnen schon Baker Mayfield aus. Die Panthers-Fans sind aber auch hardcore, ey. Matt Rhule, glaube ich, ist wird dieses Jahr auf dem Hot Seat sein.
Der ist schon so drauf. Das knuspert
denkst du schon, er ist schon komplett drauf?
Okay. Das knuspert schon am Bärenauge.
Und
Nick Bosa ist heiß. Nummer 1 Defense. 234,5 Jahre zusammen, glaube ich, mit den Bills.
Und Nick Bosa hat 6 Sacks. Nummer 1 in der NFL. Lief wie viel? Komplett ab. Die haben einen Baller gefunden in Hufanga, ne, der Safety. Der letzte Woche auch die Interception Return Touchdown. Oder was heißt letzte Woche? Montag. Die haben den Monday Night gespielt. Ich tippe auf die 49ers und ich glaube, die 49ers werden so ein richtiges Comeback in diese Division machen.
Alter, was ist das bitte für ein Return of the Mac? Du wirst gebenched für den High Draft Choice. Machst Restructures dein Deal, nimmst weniger Geld, alle sagen, oh, mit Jimmy G wird er getradet. Ich habe gedacht, er geht zu Seattle. Nein, ich bleib da, nimm weniger Geld. Kommt zurück, übernimmt das Team und führt er sie in die Playoffs. Auf jeden Fall führt er sie zu einem Sieg gegen die Carolina Panthers. Baker Mayfield, ich weiß, ich soll ihm mehr Liebe geben, haben so ein paar Fans gesagt, aber es hadert.
Zu dir oder was?
Ja, aber ich hader damit. Eagles. Ja,
aber was willst du denn, Liebe? Also, was soll man denn jetzt da?
Ich soll was Gutes sagen. Aber was soll ich sagen? Am Ende geht es um Wins and Losses. So, pass auf. Eagles gegen die Cardinals. Ich sage, die Eagles bleiben weiter ungeschlagen. Weil die Offense geht ab. Und ich sag dir ein Keystat: Turnover Ratio plus 8. Die haben 10 Takeaways und 2 Giveaways. Das ist gut. Die spielen Mistake-Free Football. Die Pflanze ist gewässert. Miles Sanders läuft richtig knusprig den Ball. Sind top of the pops im Passing und im Running Game. Defense spielt auch richtig knusprig, muss man sagen. Hassan Reddick, Game Wrecker, 3,5 Sacks. Darius Slay, weiß noch, wie er Jefferson klargemacht hat.
Ich frage mich, warum Hassan Reddick nicht verlängert wurde bei seinen letzten zwei Stationen, weil der hat ja immer abgeliefert. Der war doch letztes Jahr bei den Panthers und das Jahr davor bei den Arizona Cardinals.
Vielleicht, wenn du so lieferst, ne? Entweder willst du zu viel Geld oder
Charakter.
Oder das hast du gesagt. Aber
ja, was soll es denn sonst noch sein?
Sag mal. Ich gehe mit den Eagles. Was hast
ich gehe auch mit den Eagles.
Du hast die Bird Gang verraten und verkauft. Schämlich. Bash die. Bird Gang basht Werner auf
Eagles.
Twitter.
Ich tippe auf die Eagles. Ich denke auch noch, dass die ungeschlagen bleiben. Die Cowboys gegen die Rams. Und da sage ich es ganz kalt. Ich gebe den Underdog. Und 77% tippen auf die Rams. Ich gehe mit den Cowboys, weil ich denke, diese Defense wird Matthew Stafford auseinandernehmen. Weil Matthew Stafford und Cooper Kupp und Co. sehen nicht gut aus dieses Jahr in dieser Offense. Ich nehme Cooper Rush, ey. Das ist verrückt. Die sind 3-1. Die haben 3 Spiele jetzt gewonnen hintereinander mit dieser starken Defense. Und das war für mich der Game Changer oder der macht den Unterschied. Und ich denke, in LA, und es ist kein Problem für Cowboys, weil die sind ja California gewöhnt, weil die da immer in der Offseason trainieren oder Trainingscamp. Und ich tippe auf die Dallas Cowboys. Knappes Spiel, aber die Defense macht den Unterschied. Und Cooper Rush macht keine Fehler. Und sie geht 4-1.
Ich sag, die LA Rams gewinnen. Ich sag, das ist das Ende von Cooper Rush.
Es ist das Ende seiner Streak.
Ich glaube, dass Sean McVay, als ich in sein Gesicht nach der Niederlage gegen San Francisco geguckt habe, habe ich gesehen, das hat er persönlich genommen. Und Matthew Stafford, der muss pissed sein. 4 Touchdowns, 6 Interceptions. Glaub mir, da ist richtig Rambazamba diese Woche im Training. Und ich glaube, die werden Dallas Cowboys, die werden das persönlich machen. Welche Defense ist tougher? Und du weißt, die haben ein paar Dogs da. Die haben Bobby Wagner, Aaron Donald, Jalen Ramsey. Da wird's richtig knuspern. Ich sag, die Rams gewinnen knapp.
Ich muss mit Underdog gehen. Ich muss ein paar Punkte gut machen. Aber das wird mich wahrscheinlich
anders.
Ja, ich gehe mit den Cowboys. Die Defense, deren Pass Rush wird Matthew Stafford.
Und gehst du auch nice. mit den Bengals über die Ravens? Weil die Ravens das immer verderben? Oder gehst du mit den Ravens?
Ich gehe mit den Ravens. Ich gehe mit den Ravens, weil ich auch denke einfach, dass die Ravens das Spiel machen werden. Da kann ich halt kein Risikotipp gehen. Aber auch hier, Baltimore Ravens, du hast gerade über Turnover gesprochen, plus 5, das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite Cincinnati, ja, die haben 2 Spiele hintereinander gewonnen, aber Miami.
Was war diese komische Statline mit in den Spielen, die sie verloren haben, lagen sie nur 14 Sekunden hinten oder so, was ganz Absurdes, ne?
Ja, ja, die Ravens, ja.
Ja, ich glaube auch, dass sie das fixen werden, aber die Ravens haben echt Firepower. Und Lamar Jackson führt die Liga an mit 11 Touchdowns. Laufspiel kommt jetzt langsam auch mit J.K. Dobbins seit letzter Woche wieder am Start. Ey, ich sag dir, Mark Andrews, Leading Receiver, 260. Ey, ich glaube an Lamar. Ich bin Burrow-Fan, don't get me wrong. Die haben gegen Miami gewonnen.
Ja, aber Tua Tagovailoa rausgehauen und er war schon angeschlagen.
Das war mental ein kleiner Breakdown. Aber weißt du, was mir Sorgen macht? Joe Mixon 2,7 Yards pro Carry.
Ja, das
mir Sorgen.
Ist crazy. Die benutzen
also. Deshalb sage ich, die Ravens gewinnen das Spiel.
Right. Deine Raiders. Wenn du jetzt wenn du jetzt gegen deine Raiders tippst, Alter, dann darfst du nicht mehr sagen, es sind deine Raiders. Du musst jetzt an den glauben.
Ey, sie spielen im GA 4 Arrowhead. Wir müssen jetzt auch mal realistisch sein.
Nein, ist mir egal. Ist mir egal.
Ich bin hier als Experte und Footballtrainer und mein Herz immer mit den Raiders. Aber ich sag dir, die Chiefs werden zu viel sein. Andy Reid und die
so
Chiefs.
Ein Raiders-Hasser.
Ja, genau. Pat Mahomes, auch 11 Touchdowns geworfen, zusammen mit Lamar, beide 11 Touchdowns, 2 Interceptions, der ist heiß. Clyde Edwards-Helaire, 5,1 pro Lauf. Travis Kelce ist unfucking coverbar. Pacheco, der Rookie, ist auch richtig nice, ne? Der Third Down Back. Und ich sag dir eins.
Ich tippe auch auf die Chiefs. Also ich tippe auf die Chiefs zu viel. Für mich gerade die Chiefs, trotzdem overall, glaube ich, das stärkste Team, auch wenn sie ein Spiel schon verloren haben und die Eagles nicht, ist für mich einfach die Chiefs das wie nennt man das?
Ich habe das Gefühl, auch wenn Devante Adams letzte Woche 9 Catches hatte, ich sehe noch nicht, dass es rund läuft. Es geht schon in die richtige Richtung, aber wenn du gegen Denver verlierst, ne? Mhm. Die haben letzte Woche gegen Denver verloren. Sorry, tut mir leid. Dann wirst du gegen die Chiefs ein paar auf den Schmierhals bekommen. Und zwar Monday Night. Das ist Monday Night, ne? Ja. Mhm. Leider Gottes. So, und das war's mit der Tipprunde, Herr Werner. Meine Tipps sind eingeloggt. Das war's. Haben wir noch einen Knick ins Ohr?
Knick ins Ohr. Haben wir eigentlich immer.
Ja. Sonntag.
Warum ist denn das hier nicht? Ja, Montag. Alter, Montag. Patrick, erkläre
Montag?
Warum.
Ich denke Sonntag.
Sonntag? Sonntag und Montag.
Montag wird der Hangover nicht erscheinen, sondern am Dienstag. Bitte merken, Dienstag.
Warum?
Hangover, weil ich für 10 Tage auswandere nach Amerika. Ich muss zu einer Hochzeit, da muss ich hin, mein Patenkind heiratet. Miguel Bog, Linebacker von den Sea Devils, gerade retired, heiratet. Als Partneronkel muss ich am Start sein. Hab ihm die Windel, als er noch klein war, als die Folge kackt war, habe ich ihm die Windel gewechselt. Jetzt muss ich dabei sein, wenn er zum Altar schreitet.
Genau, deswegen wahrscheinlich so Dienstag, spätestens hoffentlich 14 Uhr mit dem Zeitunterschied. Muss Patrick früh aufstehen,
richtig.
Dienstag. An dem Tag der Hochzeit, ne? Das ist Dienstag, oder?
Nee, Hochzeit ist Mittwoch.
Achso. Okay,
aber am Dienstag treffe ich meinen Mentor. Coach Val kommt nach Deerfield Beach. Darauf freue ich mich auch. Den sehe ich auch mal wieder. Super Bowl Champ mit den Packers gewesen. So
in
viel
der
zum
Luxusvilla.
Thema. Packers. In meiner Luxusvilla. Ich habe ein Airbnb, 2-Zimmer-Wohnung. Egal. Wichtiger anderer Knick ins Ohr. Sonntag um.
Die Zeit, ich muss das während meiner Mittagspause machen in London. Ich habe nachgeguckt. Das kann nicht, darüber müssen wir nochmal reden. Eigentlich wollten wir es um 15 Uhr machen, wollen ein Instagram Live machen, Patrick und ich, über Bromania, auch Fragen beantworten, alles, ein bisschen noch darüber erzählen. Aber das kann nicht um 14 Uhr, weil wir übertragen doch schon ab 15 Uhr deutsche Zeit. Das geht ja gar nicht, was wir gesagt haben. Heißt, ich muss es während meiner Mittagspause machen, die wir dann da eingeplant haben. Und ich weiß aber nicht, ob du denn schon da bist. Heißt, wir
halbe posten Stunde noch vorher. Was dazu.
Ja, ich glaube, eine
wir
Stunde
vorher.
Wir
posten noch was, aber da werden wir ein bisschen, wir werden mal zeigen. Aus dem
Stadion, Patrick aus dem Studio oder
richtig,
Hotel.
Das wird richtig nice. Also, Sonntag, seid am Stissel. Wird ein langer London-Tag. Wir machen nochmal ein Live-Video, haben ein paar geile Announcements und mal ein knuspriges Bild von der Bromania. Da werden wir euch ein bisschen mehr zu erzählen. Und am Dienstag dann Hangover. Herr Werner, mögen deine Tipps richtig scheiße sein. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Viel Spaß in London.
Danke,
gib
danke.
Alles, lass die Finger über der Bettdecke und sag die magischen letzten Worte.
Ja, nachdem du die zweitwichtigsten Worte noch sagst, nach Tschö mit Ö.
Ach so, ja, ich wollte nur mal testen, ob du aufgepasst hast.
Ja, habe ich.
Weil natürlich wurde dieser Podcast präsentiert vom Kollege Visa. Und Björn Werner hat es bestanden.
Hast dem, ja, warte. Dem offiziellen Partner der NFL. So, ein schönes Wochenende.
Sag es, tu es.
Tschö mit Ö.